ein Signal aus der Dunkelheit. Niemand weiß, woher es kommt. Zwischen Sternen, Raum und Zeit hat es längst begonnen. Das fremde Signal.
Willkommen zu Das fremde Signal, Folge 2. Macht das Licht aus, setzt die Kopfhörer auf. Denn das, was wir heute aufdröseln, wird dich vielleicht heute Nacht nicht schlafen lassen. Stell dir mal vor, wir schreiben das Jahr 1952. Die Sowjetunion hat Sputnik noch gar nicht ins All geschossen. Der erste Mensch im Weltraum ist noch, also fast ein ganzes Jahrzehnt entfernt.
Ja, die Menschheit hatte absolut nichts im Orbit. 0, nichts.
Richtig. Und doch zeigen historische, frisch ausgewertete Fotoplatten aus genau dieser Zeit, dass etwas in 42.000 Kilometern Höhe über unseren Köpfen parkte.
Was an sich schon völlig absurd ist.
Absolut. Und damit starten wir in unsere heutige Ermittlung. Wir haben heute einen Aktenberg vor uns, der eine ziemlich faszinierende, aber auch völlig bizarre Schnittmenge bildet. Wir blicken auf offizielle NASA-Daten der, der kürzlich beendeten Artemis-2-Mission.
Genau, und auf astronomische Studien aus den 50er Jahren.
Ja, plus geleakte Pentagon-Briefings und auf eine Reihe von hochrangigen Wissenschaftlern, die in den letzten 2 Jahren einfach puff, spurlos verschwunden sind. Unsere Mission heute ist ganz klar. Wir wollen herausfinden, was zum Teufel in unseren Himmeln und in den geheimen Ausschüssen in Washington eigentlich gerade vor sich geht.
Und das ist wirklich eine echte Herausforderung. Denn die Quellen, die wir heute hier auf dem Tisch haben, die zwingen uns dazu, extrem wachsam zu bleiben. Wir bewegen uns da auf einem ganz schmalen Grat zwischen harter, dokumentierter Astrophysik und Aussagen von hochrangigen Militärs, die fast schon ins Paranormale abdriften.
Ja, das klingt total verrückt.
Ist es auch. Das Wichtigste ist halt, dass wir diese Datenpunkte analytisch betrachten, ohne in irgendwelche wilden Verschwörungstheorien abzurutschen. Wir schauen uns einfach an, was die Dokumente sagen und fragen uns, warum genau jetzt diese riesige Flut an Informationen an die Öffentlichkeit drängt.
Ganz genau. Also, hol dir einen Kaffee oder Tee und lass uns das zusammen aufdröseln. Wir beginnen mit dem aktuellsten Ereignis. Das war ja eigentlich ein reiner Grund zum Feiern. Die Artemis-2-Mission.
Wichtig.
Am 11. April 2026, also wirklich erst kürzlich, landeten 4 Astronauten sicher mit der Orion-Kapsel im Pazifik. Die Kapsel hieß Integrity.
Rein technisch betrachtet war das ja auch ein enormer Erfolg, muss man sagen.
Absolut. Die NASA hat hierbei nämlich ein neues Eintrittsprofil genutzt, dieses sogenannte Lofted Entry. Für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, das ist im Grunde so, als würde man einen flachen Stein über einen See flippen lassen.
Genau, dieser Steinschlageffekt.
Ja, die Kapsel tauchen also in die Erdatmosphäre ein, wird stark abgebremst, prallt aber quasi nochmal kurz in den Weltraum zurück, um Hitze abzubauen, bevor sie dann den finalen Sinkflug antritt.
So hat man diese massiven Hitzeschildprobleme von Artemis 1 elegant umgangen. Eine brillante, ingenieursmäßige Leistung, echt.
Ja, Wahnsinn. Aber pass auf, was diese Mission für unsere heutige Untersuchung so relevant macht, das ist gar nicht der Rückflug, sondern der Vorbeiflug am Mond. Wir haben nämlich Zugriff auf die veröffentlichten Funkprotokolle. Und während die Crew die Rückseite und die Terminatorlinie des Mondes passierte, meldeten sie eine Anomalie.
Ja, und was für eine?
Sie beobachteten 4 bis 6 sogenannte Impact Flashes, also grelle Einschlagsblitze auf der Mondoberfläche. Die offizielle Erklärung, die dann von der NASA sofort herausgegeben wurde, lautete einfach, das waren Meteoreinschläge.
Und genau da haben sehr viele Leute ein Problem mit.
Ich meine, ich bin kein Statistiker, aber 4 bis 6 Meteoreinschläge auf der exakt selben Seite des Mondes. Und genau in diesem winzigen Zeitfenster von ein paar Minuten, in dem die Astronauten zufällig aus dem Fenster schauen. Das klingt doch nach einem astronomischen Lottogewinn, oder nicht?
Ja, absolut. Es ist nicht nur unwahrscheinlich, es widerspricht fundamental den Wahrscheinlichkeitsmodellen für Mikrometeoriten im Erde-Mond-System.
Krass.
Und was hier wirklich faszinierend ist, wenn wir die Aussagen der Crew präzise lesen, dann haben Sie überhaupt keine physischen Objekte gesehen, die da eingeschlagen sind.
Warte mal, keine Objekte?
Keine Gesteinsbrocken, keine Staubwolken nach dem Aufprall, gar nichts. Sie haben ausschließlich diese grellen, blitzartigen Leuchterscheinungen registriert.
Okay, das ist seltsam.
Ja, und wenn wir das mal in den historischen Kontext setzen, dann bekommt diese offizielle PR-Erklärung der NASA ziemliche Risse. Diese Blitze sind nämlich alles andere als neu.
Ah, du sprichst von diesen transienten Mondphänomenen, richtig?
Ganz genau.
Das ist ja etwas, das Astronomen schon seit Jahrhunderten berichten, oder? Unerklärliche Lichter, rote Nebel oder Blitze auf der Mondoberfläche. Sowas hat man ja schon in der Antike dokumentiert.
Richtig. Und das ist eben nicht nur Amateurastronomie. In den 60er Jahren, also lange bevor Apollo 11 gelandet ist, war die NASA selbst extrem besorgt über diese Lichter.
Echt?
Ja, die haben ein ganzes Programm initiiert. Das nannte sich Project Moonblink.
Moonblink, okay. Und was haben die da gemacht?
Die Mechanik dahinter war simpel, aber total effektiv. Teleskope wurden mit rotierenden Farbfiltern ausgestattet. Und wenn ein Teil des Mondes plötzlich seine Farbe änderte oder stark aufleuchtete, schlug dieses System sofort Alarm.
Und da gab es Ergebnisse?
Oh ja. Sie haben Dutzende dieser Ereignisse offiziell dokumentiert. Rote Verfärbungen, helle Blitze, die teilweise stundenlang pulsiert haben.
Okay, lass uns da mal kurz innehalten. Die NASA hat in den 60ern also ein ganzes Instrumentarium gebaut, um genau diese unerklärlichen Blitze zu katalogisieren?
Mhm.
Weil sie wussten, dass da etwas passiert. Und heute, wenn 4 Astronauten aus nächster Nähe genau dieses Phänomen sehen, dann wird es einfach als so ein Routine-Meteorschauer abgetan.
Genau das passiert.
Das wirkt fast so, als wolle man da eine Diskussion über Dinge vermeiden, die man schlichtweg nicht versteht.
Es ist genau der Punkt. Es zeigt so eine systematische Zurückhaltung bei der Einordnung von Anomalien. Und diese Zurückhaltung, die sehen wir eben nicht nur beim Mond.
Sondern auch bei uns.
Ja. Wenn wir von der Mondoberfläche einen Schritt näher an unserer eigenen Haustür herantreten, also in den Erdorbit, dann wird die Datenlage noch viel dichter und die Implikationen werden weitaus gravierender.
Oh ja, das bringt uns zu der Studie, die mich beim Lesen wirklich sprachlos gemacht hat. Hier wird's wirklich interessant. Es geht um die Daten von Beatrice Villarroel und Kevin Schahn sowie einigen unabhängigen Statistikern.
Eine exzellente Arbeit.
Die haben sich nämlich historische Himmelsfotoplatten aus den frühen 50er Jahren angesehen. Für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, bevor es digitale Kameras gab, haben Astronomen den Nachthimmel auf so riesigen Glasplatten fotografiert.
Genau, die waren mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichtet.
Richtig. Und oft mit sehr langen Belichtungszeiten. Und auf diesen Alpenplatten, da tauchen sogenannte Transiente auf, also kurzzeitige Leuchterscheinungen, die das Sonnenlicht reflektieren, teils in perfekter Formation fliegen und kurz darauf einfach wieder spurlos verschwinden.
Ja, und man muss dazu verstehen, wie extrem akribisch Astronomen da arbeiten. Ein Kratzer auf der Platte oder ein Staubkorn oder ein Entwicklungsfehler, das sieht unter dem Mikroskop alles völlig anders aus als eine echte Lichtquelle am Himmel.
Das heißt, die konnten das ausschließen?
Komplett. Diese Forscher haben da moderne Machine Learning-Algorithmen und ganz klassische Statistik kombiniert, um wirklich jeden erdenklichen Fehler auszuschließen. Die Objekte auf diesen Platten waren real, physisch da.
Aber da muss ich mal kurz reingrätschen und den Skeptiker spielen. Könnten das nicht einfach hochfliegende Aufklärungsflugzeuge sein oder Wetterballons oder früher Weltraumschrott?
Das ist natürlich die logische erste Frage. Aber wir sprechen hier von einer Zeitspanne vor 1957.
Ah, vor Sputnik.
Genau, vor Sputnik. Es gab schlicht keinen Weltraumschrott, weil die Menschheit noch absolut nichts in den Weltraum geschossen hatte.
Stimmt.
Und was Wetterballons oder Flugzeuge angeht, die Berechnungen der Parallaxe, also der scheinbaren Verschiebung der Objekte, wenn man sie aus verschiedenen Winkeln auf der Erde betrachtet, diese Berechnungen ergaben ein unfassbares Ergebnis.
Und zwar?
Diese Objekte befanden sich in exakt 42.000 Kilometern Höhe.
42.000 Kilometer, okay, um das mal kurz einzuordnen, für dich die Kármán-Linie, also da, wo der Weltraum offiziell beginnt, die liegt bei 100 Kilometern. Die internationale Raumstation, die ISS, fliegt bei so rund 400 Kilometern. Und 42.000 Kilometer, das ist der Bereich des geosynchronen Orbit.
Genau.
Dort parken wir heute unsere Kommunikationssatelliten, weil die in dieser Höhe synchron mit der Erddrehung fliegen. Die schweben also quasi fest über einem Punkt auf der Erde.
Und genau diese perfekte Überwachungsposition hatten diese unbekannten Objekte bereits in den 50er Jahren inne.
Das ist Wahnsinn.
Doch es wird noch viel komplexer. Die Studie zeigt nämlich zwei massive Korrelationen auf. Zum einen häufen sich die Sichtungen auf diesen Fotoplatten zeitlich exakt mit zwei Dingen: den großen atmosphärischen Atomwaffentests der USA und der Sowjetunion.
Okay, das ist schon mal heftig.
Und sie korrelieren mit historischen, extrem gut dokumentierten UFO-Wellen, wie zum Beispiel dem Vorfall über Washington DC im Jahr 1952 oder in Frankreich 1954.
Das ist, als ob jemand oder etwas beobachtet, was wir da gerade unten mit der Kernspaltung anstellen.
Das ist definitiv eine naheliegende Interpretation. Aber die härtere wissenschaftliche Korrelation betrifft etwas ganz anderes, nämlich unsere Sonne.
Die Sonne?
Ja. Die Forscher fanden heraus, dass diese Objekte massiv auf geomagnetische Stürme reagieren.
Wie muss ich mir das mechanisch vorstellen? Die Sonne beeinflusst physische Objekte in unserem Orbit?
Ja, die Sonne sendet bei Eruptionen riesige Wolken aus Plasma und geladenen Teilchen ins All. Das nennt man koronale Massenauswürfe.
Ah, okay.
Und wenn diese Wolken auf das Magnetfeld der Erde treffen, dann entsteht ein geomagnetischer Sturm. Die Studie zeigt nun Folgendes. In Phasen magnetischer Ruhe konnte man diese Objekte in 17,4% der analysierten Platten nachweisen.
Mhm.
Aber bei extremer Sonnenaktivität sank dieser Wert massiv ab, auf nur noch 2,4%.
Warte mal, also verschwinden die dann?
Die Strahlung oder dieses gestörte Magnetfeld der Sonne wirkt offenbar wie ein Schleier, der diese Objekte verbirgt oder quasi maskiert.
Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, wenn das Kamerafehler wären, dann würde die Sonnenaktivität überhaupt keine Rolle spielen.
Exakt.
Diese Korrelation beweist im Grunde, dass das physische Objekte im Weltraum sind, die aktiv mit der Umgebung der Erde interagieren.
So sieht es aus.
Und wenn da seit über 70 Jahren Dinge in unserem Orbit parken, die wir definitiv nicht gebaut haben, dann ist es doch völlig unmöglich, dass die Geheimdienste und das US-Militär davon nichts wissen.
Womit wir nahtlos bei den aktuellen politischen Erdbeben in Washington angekommen wären. Denn die Diskrepanz zwischen dem, was uns die Wissenschaft aus diesen alten Archiven liefert, und dem, was Politiker plötzlich völlig offen aussprechen, die ist enorm.
Da ist ja in letzter Zeit einiges passiert.
Ja. Es gab vor kurzem ein hochgeheimes Kongressbriefing. Das fand in einem sogenannten SIF statt.
SIF. Für alle, die diesen Begriff vielleicht aus Spionage-Thrillern nicht kennen, ein SIF steht für Sensitive Compartmented Information Facility.
Genau.
Und das ist nicht einfach nur ein schnöder Konferenzraum mit geschlossenen Jalousien. Diese Räume sind elektronisch komplett abgeschirmt. Wie so ein Faradayscher Käfig.
Da kommt nichts rein und nichts raus.
Richtig. Handys sind strengstens verboten. Es ist physisch unmöglich, da ein Signal hinein- oder herauszubekommen. Es sind quasi abhörsichere Tresore, in denen wirklich die tiefsten Staatsgeheimnisse besprochen werden.
Und einer der Abgeordneten, der an diesem besagten SIF-Briefing teilnahm, das war Tim Burchett.
Ah, Burchett.
Ja, und was er danach getan hat, ist hochinteressant. Er hat nämlich nicht nur irgendwelche vagen verbale Andeutungen gemacht, er hat einen vierseitigen Gesetzesentwurf eingereicht, um das AAORO, also dieses offizielle UFO-Untersuchungsbüro des Pentagons, komplett aufzulösen und ihnen sämtliche Gelder zu streichen.
Okay, das ist ein krasser Schritt. Warum?
Er argumentiert, dass dieses Büro dem Kongress systematisch die Wahrheit vorenthält und nur als eine Art Fassade dient, um die Abgeordneten ruhig zu stellen.
Und da müssen wir kurz festhalten, wir ergreifen hier absolut keine politische Partei. Egal, ob das jetzt von Demokraten oder Republikanern kommt, wir schauen uns rein die Aussagen in diesen Dokumenten an. Wir bewerten das nicht politisch.
Genau, das ist extrem wichtig.
Aber Burchett hat nach diesem Briefing Dinge gesagt, die man normalerweise eher in einem Hollywood-Drehbuch erwarten würde.
Absolut.
Laut den Berichten sprach er explizit von Maschinen außerirdischen Ursprungs. Und das ist echter Wahnsinn, von lebenden Kreaturen, die in irgendeiner Form mit Menschen interagiert haben sollen.
Ja, das hat er on the record gesagt.
Aber wir müssen hier aufpassen, Das sind Behauptungen eines Politikers. Er liefert keine Fotos oder Beweisstücke an die Presse. Er liefert nur seine extreme Reaktion auf Dokumente, die er da drinnen gesehen haben will.
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Wir analysieren hier nur die Aussagen. Aber, und das ist das Spannende, diese Aussagen stehen ja nicht im luftleeren Raum. Sie decken sich nämlich verblüffend genau mit dem, was Dr. James Lakatsky publiziert hat.
Lakatsky, ja.
Das ist der ehemalige Leiter des AWSA-Programms. Das war eines der größten offiziell eingestandenen UFO-Forschungsprogramme der US-Regierung überhaupt.
Okay.
Und Lakatsky spricht sehr detailliert über Infrastruktur. Er behauptet zum Beispiel, dass es auf der Patuxent River Naval Base ein riesiges, speziell errichtetes Gebäude gibt. Und der einzige Zweck dieses Gebäudes sei es mutmaßlich, ein intaktes, geborgenes Fahrzeug bei dem Rüstungskonzern Lockheed Martin zu lagern.
Ein intaktes Fahrzeug?
Ja.
Wobei Lakatsky unser klassisches Nuts-and-Bolts-Verständnis, also diese Idee von Aliens in verschweißten Blechraumschiffen, ja komplett auf den Kopf stellt. Er sagt in den Quellen etwas, das wirklich schwer zu verdauen ist.
Das stimmt. Er zieht nämlich eine direkte Verbindung zum Paranormalen.
Zum Paranormalen?
Ja. Lakatsky argumentiert, dass wir UFOs nicht als isolierte Raumfahrtphänomene betrachten dürfen. Laut seiner Analyse fallen die unter exakt denselben Schirm wie Poltergeist-Phänomene oder Kryptozoologie.
Okay, das ist heftig.
Denk da mal an die bizarren Vorkommnisse, die auf der Skinwalker Ranch in Utah untersucht wurden. Er sagt, all diese Dinge, also die technologischen Schiffe am Himmel und die paranormalen Erscheinungen, das sind alles nur Symptome eines einen und desselben, weitaus größeren Phänomens.
Wahnsinn! Lass uns das mal mit einer Analogie aufdröseln, um das greifbarer zu machen.
Gerne.
Wir suchen ja ständig nach klassischen Raumschiffen mit Triebwerken. Aber nach Lakatskys Logik ist es eher so, als würden wir versuchen, die Komplexität des gesamten Internets zu verstehen, indem wir auf unseren kaputten WLAN-Router im Flur starren.
Ein sehr guter Vergleich, ja.
Die UFOs, die wir sehen, sind vielleicht nur der Router. Also die physische, greifbare Schnittstelle, die in unsere Welt hineinragt. Ein bloßes Nebenprodukt eines viel größeren, unbegreiflichen und unsichtbaren Systems.
Mhm.
Das würde auch diese extreme Geheimhaltung erklären. Ich meine, das Militär hat vielleicht gar keine Angst davor, dass jemand ihre Antriebe kopiert. Sie haben Angst vor dem ontologischen Schock, also vor der Erkenntnis, dass die menschliche Realität fundamental anders funktioniert, als wir alle denken.
Das trifft es perfekt. Und wenn dieses System existiert und unsere physikalischen Gesetze derart biegt, dann stellt sich unweigerlich die ungemütliche Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die diesen Geheimnissen auf der Spur sind?
Oh ja, da kommen wir in einen richtig dunklen Bereich.
Die Quellen weisen auf eine äußerst beunruhigende Serie von Vorfällen hin. Zwischen Juli 2024 und April 2026 sind exakt 9 hochrangige US-Wissenschaftler und Militärangehörige spurlos verschwunden oder gestorben.
Und auch hier müssen wir natürlich wieder neutral bleiben. Menschen sterben nun mal. Menschen haben tragische Unfälle.
Klar.
Aber das gemeinsame Bindeglied dieser 9 Personen ist schon extrem bemerkenswert. Sie alle hatten Verbindungen zu UFO-Technologie, Antrieben oder Atomwaffen.
Genau.
Nehmen wir zum Beispiel den Fall von Monica Gincitoriso, einer Wissenschaftlerin am Jet Propulsion Laboratory, dem JPL. Laut Berichten war sie am 22. August 2025 am Mount Waterman wandern.
Ja, ein bekleinter Wanderweg.
Sie war in Sichtweite ihrer Gruppe. Sie drehte sich wohl um, winkte der Gruppe noch zu und verschwand im allernächsten Moment.
Einfach so?
Ja.
Ohne einen Schrei, ohne ein Geräusch, trotz massiver Suchaktionen wurde nie auch nur ein einziger Ausrüstungsgegenstand von ihr gefunden. Sie ist quasi verpufft.
Unglaublich.
Und auch General McCasland, der oft mit den Reverse-Engineering-Programmen auf der Wright-Patterson Air Force Base in Verbindung gebracht wurde, der taucht in dieser Liste auf.
Mhm.
Und dieses plötzliche, spurlose Verpuffen von Personen aus diesem sehr spezifischen Fachbereich, das hat in der Intelligence Community eine Diskussion ausgelöst, die geradezu fantastisch klingt. Es wird nämlich offen über Teleportationstechnologie spekuliert.
Okay, Teleportation. Da läuten bei mir natürlich sofort alle Alarmglocken. Das klingt, als hätten wir die Welt der seriösen Wissenschaft verlassen und wären geradewegs bei Star Trek gelandet.
Das kann ich voll verstehen.
Ich meine, wer genau behauptet denn sowas?
Und das ist der Punkt, an dem es wirklich ungemütlich wird. Denn es sind offizielle Regierungsbeamte, die diese Behauptungen aufstellen. Zum Beispiel Greg Phillips.
Wer ist das?
Er ist ein Direktor der FEMA, also der obersten US-Katastrophenschutzbehörde. Und der hat öffentlich behauptet, er sei gegen seinen Willen über 65 Kilometer weit teleportiert worden.
Bitte was?
Er sagte, er habe telefoniert und fand sich Millisekunden später plötzlich in einer Waffelbäckerei wieder. Ein anderes Mal sei er mit seinem kompletten Auto kilometerweit versetzt worden.
Also bei aller Liebe zur Objektivität eine Waffelbäckerei. Das klingt im ersten Moment so absurd, dass man instinktiv denkt, der Mann hat einfach einen psychologischen Zusammenbruch erlitten.
Natürlich.
Warum um alles in der Welt sollte eine extrem fortgeschrittene Alien-Technologie einen FEMA-Direktor ausgerechnet in ein Diner teleportieren?
Das ist genau die natürliche, rationale Reaktion darauf. Die Absurdität der Situation untergräbt sofort die Glaubwürdigkeit. Aber Phillips ist eben nicht der Einzige.
Da gibt es noch mehr?
Ja. General Stephen Quast, das ist ein hochdekorierter 3-Sterne-General der US Air Force. Der hielt kurz vor seiner Pensionierung einen Vortrag. Und er warnte ganz offen davor, dass bereits eine Technologie existiere, die Menschen in unter einer Stunde an jeden Ort der Erde bringen könne.
In unter einer Stunde?
Ja. Er warnte zudem vor einer drohenden chinesischen Vorherrschaft im Erdorbit. Und das Interessante ist, kurz nach diesen Aussagen wurde er vorzeitig in den Ruhestand versetzt.
Okay, also wir haben hochrangige Funktionäre, die on the record über Raumsprünge sprechen und zeitgleich verschwinden Wissenschaftler spurlos aus Sichtweite ihrer Kollegen. Stell dir mal vor, du gehst wandern und im Bruchteil einer Sekunde fällst du quasi aus der Realität.
Es ist ein Albtraum.
Die Quellen legen hier echt nahe, dass dann ein Zusammenhang bestehen könnte. Ob das nun ein geheimes US-Waffenprogramm ist, das völlig außer Kontrolle geraten ist, oder ob diese Leute wirklich einen psychischen Knacks haben. Beides ist auf seine Art furchteinflößend.
Absolut.
Aber nimm mir mal für eine Sekunde an, diese fortschrittliche Technologie, die das alles ermöglicht, die existiert wirklich. Wie sieht die überhaupt aus?
Das bringt uns zu unserem letzten Dokumentenstapel für heute, dem sogenannten Immaculate Constellation League.
Zu Deutsch unbefleckte Empfängnis.
Richtig. Dieses Programm wurde vom Journalisten Michael Schellenberger vor dem US-Kongress thematisiert. Und aus diesem Programm stammen angeblich durchgesickerte Bilder des sogenannten Kronleuchter-UFOs.
Chandelier UFO im Englischen, ja.
Eines dieser Bilder soll aus einer indonesischen Militärmaschine, einer CN-235, aufgenommen worden sein.
Wenn man sich da die Beschreibungen dieses Objekts durchliest, dann bricht das echt komplett mit der ganzen Popkultur.
Völlig.
Es ist keine fliegende Untertasse. Es ist kein glattes, weißes Tick-Tack, das durch die Luft flitzt. Es wird beschrieben als etwas, das fast wie abstrakte Mathematik aussieht.
Ja.
Ein zentraler Kern mit starren, symmetrischen Auswüchsen in verschiedene Richtungen.
Wie ein mathematisches Gitter.
Es hat keine Tragflächen, keine Düsen, überhaupt keine Aerodynamik.
Und wenn wir dieses Aussehen jetzt mal mit der Theorie von Dr. Lakatsky über das Paranormale verknüpfen, dann kommen wir zu einem Erklärungsansatz, der physikalisch hochspannend ist.
Welcher?
Die Interdimensionalität. Die Theorie besagt, dass wir auf diesem Foto gar kein physisches Raumschiff sehen, das einfach von A nach B fliegt. Wir sehen lediglich den dreidimensionalen Schatten. Also die Projektion eines viel komplexeren Objekts, das sich in höheren Dimensionen bewegt und dessen Struktur unsere Kameras schlicht nicht vollständig erfassen können.
Das ist ein Konzept, das man, das muss man veranschaulichen.
Ja, mach mal.
Das klassische Gedankenexperiment dazu heißt Flatland. Stell dir vor, du isst ein zweidimensionales Strichmännchen.
Okay.
Und du lebst flach auf einem Blatt Papier. Du kennst nur links, rechts, vor und zurück.
Oben und unten existieren in meiner Welt nicht.
Exakt. Und wenn ich nun meine menschliche, dreidimensionale Hand von oben durch dein Blatt Papier stecke, was siehst du dann?
Ich sehe keine Hand.
Richtig. Dein Gehirn kann das Konzept einer Hand gar nicht verarbeiten. Du siehst nur 5 seltsame, fleischige Kreisen, nämlich die Querschnitte meiner Finger, die scheinbar aus dem absoluten Nichts in deiner Welt auftauchen, ihre Form verändern, wachsen und wieder verschwinden, wenn ich die Hand zurückziehe.
Eine perfekte Erklärung. Ich als Strichmännchen würde diese 5 Kreise dann UFOs nennen.
Genau.
Ich würde versuchen, ihre Flugbahnen auf meinem Papier mathematisch zu berechnen, aber ich würde scheitern, weil ich einfach nicht verstehe, dass sie alle Teil einer einzigen Hand sind, die sich in einer Dimension bewegt, zu der ich keinen Zugang habe.
Richtig. Und wenn das auf unsere Phänomene zutrifft, dann erklärt das fast alles. Warum diese Objekte völlig lautlos sind, warum sie auf dem Radar plötzlich auftauchen und wieder verschwinden und warum sie aussehen wie so abstrakte Gitter. Sie sind nur die Schnittpunkte einer höheren Geometrie mit unserer dreidimensionalen Realität.
Exakt.
Puh, lass uns das Ganze einmal strukturieren, denn das war jetzt eine massive Menge an Informationen für eine einzige Untersuchung.
Das stimmt.
Wir haben NASA-Daten über Lichtblitze auf dem Mond, die seit den 60er Jahren existieren. Wir haben statistische Beweise, dass Objekte in 42.000 Kilometern Höhe parken und durch das Magnetfeld der Sonne beeinflusst werden.
Mhm.
Wir haben Politiker und Ex-Geheimdienstler, die hinter verschlossenen Sci-Fi-Türen behaupten, dass diese Phänomene paranormal und interdimensional sind. Und wir haben Berichte über fehlende Wissenschaftler und abstruse Teleportationsaussagen von Militärs, garniert mit Fotos von Objekten, die wie 3D-Schatten wirken.
Und wenn wir all diese scheinbar isolierten Datenpunkte übereinander legen, dann zeichnet sich ein Bild ab, das unser Weltbild wirklich fundamental in Frage stellt. Und das bringt uns zu einer essentiellen Frage, die wir am Ende dieser Ermittlung einfach aufwerfen müssen.
Schieß los!
Wenn James Laketzky recht hat, wenn das UFO-Phänomen interdimensionale Überschneidungen und paranormale Ereignisse alle aus exakt derselben Quelle stammen.
Woraus willst du da hinaus?
Was ist, wenn die Menschheit in ihrer Geschichte noch nie wirklich etwas erfunden hat? Wenn wir auf unsere Mythologien blicken, die Dämonen, die Götter, die Engelbeschreibungen, mit diesen rätselhaften geometrischen Rädern in den biblischen Texten, die ganzen Poltergeister.
Ja.
Was, wenn das alles gar keine Märchen oder Produkte der Fantasie waren? Was, wenn unsere Vorfahren genau dasselbe interdimensionale Durchsickern beobachtet haben wie heute die Kameras der Militärs und sie es einfach nur mit den Begriffen ihrer damaligen Zeit beschrieben haben?
Das würde bedeuten?
Das hieße, diese andere Realität besucht uns nicht erst seit den Atomtests. Sie existiert permanent und parallel, direkt neben uns.
Dem, was wir abfällig als Spuk bezeichnen, ist in Wahrheit nur eine Frage der Instrumente, mit denen wir messen. Es geht gar nicht darum, in den Weltraum zu reisen, um Neues zu finden.
Nein.
Es geht darum, neue Sinne oder Werkzeuge zu entwickeln, um das zu erkennen, was vielleicht schon immer hier war. Ein unglaubliches Thema. Ich danke dir für diese extrem detaillierte Analyse der Quellen heute.
Sehr gerne.
Und an dich, der uns zugehört hat, bleib neugierig, hinterfrage die offiziellen Erklärungen. Aber verliere nicht den Boden unter den Füßen bei all den Spekulationen. Behalt den Himmel im Auge, aber vielleicht auch die dunklen Ecken im eigenen Zimmer. Die Wahrheit ist nicht da draußen, sie ist schon längst hier. Das war unser Deep Dive für heute. Bleib wachsam, wir hören uns bei der nächsten Ermittlung am nächsten Sonntag. Ende der Übertragung.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.